Tag zusammen, willkommen zu meinem Podcast über erneuerbare Energien und das Hochschulleben. Ich möchte in unserer Reihe zu den Abschlussarbeiten heute über ein ganz zentrales Element von wissenschaftlichen Arbeiten sprechen, nämlich der Verwendung von Abbildungen, das heißt also der Visualisierung von zentralen Elementen der Arbeit, ob das jetzt Diagramme sind oder erläuternde Bilder, die man verwendet, um komplexe Inhalte darzustellen. Denn es ist tatsächlich so, dass bei den Abschlussarbeiten diese Abbildungen ja wirklich ein wichtiges, wenn nicht sogar das wichtigste Element sind, um die Inhalte seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse zu transportieren, der Leserschaft mitzuteilen, weil es immer einfacher ist, mit einer guten Abbildung Inhalte zu übermitteln, statt jetzt auf mehreren Seiten die komplexen Inhalte darstellen zu können. Da möchte ich jetzt ein bisschen drüber sprechen, worauf man da achten soll, was es da an auch formalen Vorgaben vielleicht ein bisschen gibt. Und am Ende auch nochmal ein kurzer Ausblick zum Thema Urheberrecht, obwohl ich da jetzt nicht lange drauf eingehen will, weil ich selber kein Jurist bin. In wissenschaftlichen Arbeiten hat man ein bisschen mehr Freiheiten, was die Verwendung von Drittbildern angeht, aber idealerweise sollte man darauf achten, möglichst alles selber zu stellen und da nicht in das Problem einer möglichen Urheberrechtsverletzung zu kommen. Ja, zum Einstieg, also warum sind Abbildungen so wichtig? Wenn man sich selber mal fragt, wenn man ein gutes Lehrbuch oder eine gute wissenschaftliche Arbeit in die Hände bekommt, was macht man? Man blättert das Dokument durch und bleibt eigentlich bei den Abbildungen hängen. Das heißt, der Text, der lässt sich in der Kürze der Zeit gar nicht erfassen. Aber wenn man schnell einen ersten Eindruck haben will, worum geht's, was sind so die wichtigsten Inhalte, dann guckt man sich die Bilder an. Und daraus ergibt sich eigentlich schon die Bedeutung der Abbildung. Wenn man es also schafft in seiner Bachelorarbeit oder Masterarbeit, oder natürlich auch Promotion, das heißt in der Dissertation, eine Art Bildergeschichte aufzubauen, dass man beim Durchgehen durch die Arbeit, ob das jetzt digital ist oder in Papierform, wenn man es schafft, da beim Durchgehen so einen roten Faden allein durch die Abbildung zu erzeugen, hat man in der Regel die Leserschaft eigentlich schon gewonnen und ist in der Lage, die Kernaussagen aus seiner Arbeit zu vermitteln und auch das Interesse zu wecken, sich dann auch den Text dazu anzugucken. Das gehört natürlich dazu, wenn man wissenschaftlich arbeitet, dass man dann den erläuternden Text liest. Aber wenn es schnell gehen soll, man schnell Informationen erfassen will, geht es am einfachsten mit gut gemachten Abbildungen. Und wenn die dann einen roten Faden bilden, das heißt, ich nenne es immer, wie gesagt, so eine Bildergeschichte, so eine Art Comic-Strip, vielleicht so ein bisschen abwerten, aber tatsächlich geht es darum, beim Durchblättern von der Einleitung über das Methodenkapitel, Ergebnis, Diskussion und dann Zusammenfassung, die Leserschaft an die Arbeit zu binden und auch das Interesse zu wecken, dort dann genauer oder tiefer einzusteigen. Das ist nicht ganz so einfach, vor allem wenn man halt wirklich gut gemachte Abbildungen erzeugen und dann verwenden will. Das ist schon Arbeit, da braucht man einiges an Zeit, aber die Arbeit lohnt sich, weil man diese Abbildung natürlich auch noch mehrfach verwenden kann. Also es ist dann bei der Verteidigung der Arbeit im Rahmen von einem Kolloquium oder einer Disputation, dann im Rahmen eines Promotionsverfahrens kann man dann, diese Bildergeschichte nehmen und weitestgehend eins zu eins übernehmen in die Präsentation, um dann anhand dieser Präsentationsfolienabbildung die Inhalte dann zu präsentieren und zu erläutern. Von daher ist die Arbeit nicht doppelt, die man dann machen muss, sondern man kann die Abbildung direkt verwenden. Ähnliches gilt auch für Tabellen. Da will ich jetzt aber gar nicht im Detail drauf eingehen, weil natürlich Tabellen, auch die stellen Informationen sehr kompakt dar und bieten sich natürlich vielfach an. Aber man sollte sich immer überlegen, kann man nicht zunächst eine Abbildung verwenden, das heißt Inhalte, die ich in einer Tabelle habe, grafisch darstellen, ergänzend mit einer Tabelle, aber die Bilder, die Abbildung sind eigentlich immer das oder sollten das Hauptinformationsmedium sein. Wenn man sich selbst mal fragt, was macht ein attraktives Buch aus, eine attraktive Arbeit, die man sich anguckt, dann stellt man eigentlich fest, wenn wirklich gute Abbildungen mit drin sind, die man verstehen kann, die viel Informationen oder gute Informationen vermitteln können, dann ist das eigentlich schon die halbe Miete. Wichtig bei den Abbildungen ist, dass die in allen 5 wissenschaftlichen Kapiteln der Arbeit vorkommen. Wir hatten ja in der vorherigen Folge aus der Themenreihe über die Gliederung gesprochen mit den 5 zentralen Kapiteln, also der Einleitung als erstes Kapitel. Dann haben wir das Kapitel 2 Material und Methoden, dann das zentrale Ergebniskapitel als drittes Kapitel, dann die Diskussion, die übergeordnete Einordnung der eigenen Ergebnisse und die Einordnung in den wissenschaftlichen Kontext und dann das Zusammenfassungskapitel, wo man dann auch nochmal ganz kompakt die eigene Quintessenz, die eigenen Kernaussagen darstellt. Und alle 5 Kapitel gehören Abbildungen, also auch in das Zusammenfassungskapitel, wenn man es schafft, seine eigene Arbeit mit der Kernaussage in einer Abbildung darzustellen, ist das ein Riesengewinn, weil man mit dieser Abbildung, da kann man sogar in einer Präsentation mit einsteigen, sagen, das ist die Kernaussage, jetzt gehen wir mal in die Details. Muss nicht, aber in diese Richtung kann man denken. Und wenn man es wirklich schafft, diese Komplexität der eigenen Arbeit, Bachelorarbeit, Masterarbeit, aber auch Dissertation in einer guten Abbildung darzustellen, dann ist das also ein Riesengewinn für die eigenen Ergebnisse, die man gebaut hat. Also, wenn wir mal die 5 Kapitel durchgehen, fangen wir an mit der Einleitung. Da geht es natürlich darum, ein bisschen den Stand der Forschung, der Technik darzustellen. Ja, da kann man halt auch also Abbildungen verwenden. Und das können jetzt Diagramme sein, das können Ablauf- oder Flussdiagramme sein, um Abläufe zu erklären. Das können erläuternde Bilder sein, um Versuchsaufbauten oder sowas zu erklären. Und in der Einleitung geht es darum, erstmal den Einstieg zu finden. Da ganz wichtig, dass man versucht, diese Abbildungen, diese Diagramme selber zu erstellen, gar nicht jetzt von Dritten übernimmt. Das, wie gesagt, ist so ein bisschen kitzelig. In der Wissenschaft ist das möglich, aber man muss da schon aufpassen. Ich denke mal, in so einer Bachelor-Masterarbeit ist da, also es ist eine wissenschaftliche Veröffentlichung und deswegen unterliegt man dann dem Urheberrecht. Von daher empfehle ich eigentlich immer, die Abbildung selber zu machen. Man muss jetzt kein großer Künstler, keine Künstlerin sein, um da wirklich hoch anspruchsvolle Diagramme zu erzeugen. Das ist tatsächlich recht aufwendig. Aber wenn man irgendwelche Abläufe hat, irgendwelche Prozesse, das geht eigentlich wunderbar, zum Beispiel mit PowerPoint oder anderen Präsentationsprogrammen, wenn man da irgendwelche Kästen und Pfeile und solche Prinzipskizzen übernehmen kann. Das geht ganz gut. Ansonsten muss man sich immer einmal mit dem Thema des Urheberrechts auseinandersetzen. Also und wie sind diese Abbildungen lizenziert? In der Regel sind sie urheberrechtlich geschützt, dass man sie nicht einfach verwenden kann. Da reicht dann auch nicht noch die Zitation der Quelle. Man muss dann schon mit diesen Abbildungen wirklich sich intensiv auseinandersetzen. Dann lässt sich das mit dem Urheberrecht im wissenschaftlichen Umfeld verbinden. Noch anders ist es dann im betriebswirtschaftlichen oder im privatwirtschaftlichen Umfeld. Da geht das gar nicht, dass man dort Drittinhalte verwendet. Das ist in der Regel eigentlich immer ein Problem oder kann zu einem Problem führen bei den Urheberrechten. Deswegen eigentlich die Empfehlung, Abbildung selber machen. Die müssen nicht hochkünstlerisch sein. Da reicht es, wenn die wirklich gut gemacht sind und man die wesentlichen Inhalte übermitteln kann. Also Einleitung, der Einstieg. Auch dadurch gucken, kann ich die Inhalte, so komplex sie sind, dann etwas vereinfachen, um der Leserschaft dort entgegenzukommen und dann die Kernaussage zu vermitteln. Im Methodenkapitel ähnlich, auch da kann man dann die Abbildung, die vielleicht auch aus Lehrbüchern sind, übernehmen, für seine eigenen Bedürfnisse anpassen, dass man da dann den Versuchsaufbau, das Setup, die Simulation, das Modell erklärt, um dann ja im Methodenkapitel einfach darzustellen, was habe ich gemacht, wie bin ich vorgegangen, wie war der Aufbau. Trivialabbildung muss man jetzt nicht machen, also man muss jetzt kein Foto zum Beispiel von einem Windrad oder einer Biogasanlage mit einbinden, das weiß man, das sind Füllbilder, auf die sollte man vermeiden, aber jetzt so ein Ablauf, wie funktioniert die Umwandlung von Biomasse zu Biogas und dann der Weiterverarbeitung in einer Kraft-Wärme-Kupplungsanlage, das ist so ein Ablaufdiagramm, das kann man zeichnen und wie gesagt, das geht eigentlich ganz gut. In solchen Präsentationsprogrammen wie PowerPoint, da muss man jetzt kein großer Experte sein, um in GIMP oder Photoshop wirklich komplexe Bilder zu malen. Was manchmal auch möglich ist, aber davon würde ich auch abraten, das jetzt von Hand zu zeichnen, wenn man ganz gut ist mit der Handzeichnung. Das wirkt dann doch etwas unwissenschaftlich, das sieht man eigentlich nie, sondern man sollte die Bilder schon dann am Computer erstellt haben. Das dritte Kapitel, das Ergebniskapitel, das ist natürlich das zentrale Kapitel mit den eigenen Ergebnissen. Da ist es immer leicht, die eigenen Diagramme zu erzeugen, also wenn man irgendwelche Kennzahlen darstellen will, vergleichen will, dann geht das mit irgendwelchen Säulen oder Kreisdiagrammen oder was es da so alles gibt. Auch da muss man sich natürlich genau überlegen, was ist das richtige Diagramm, was ich verwenden will. Es gibt ja zum Beispiel diese Senkei-Diagramme, mit denen man Energieströme zeigen kann, wo dann die Dicke des Pfeils relativ zur Energie, transportierten Energiemenge ist. Also, da muss man auch mal gucken, wie machen es andere in den Publikationen, um sich davon so also ein bisschen leiten und inspirieren zu lassen. Da muss man mal ein bisschen recherchieren und dann gucken, wie man das dann nachbaut und mit seinen eigenen Daten macht. Das ist, wie gesagt, nicht einfach. Da sollte man sich auch ein bisschen Zeit nehmen, weil diese Abbildungen, wie gesagt, ein zentraler Informationsträger sind. Diskussionskapitel, also im vierten Kapitel, auch da natürlich Abbildungen verwenden. Also jetzt nicht da dann sagen, ich habe jetzt alle Abbildungen im Ergebniskapitel und jetzt spreche ich nur noch über meine Gesamtergebnisse. Das ist falsch, sondern man packt dann auch in das Diskussionskapitel Abbildungen, um dann seine Ergebnisse einzuordnen in den wissenschaftlichen Kontext. Also dann Vergleichsdiagramme, wie passen die eigenen Messwerte zu den Messwerten von Dritten, wenn die Eingangsparameter im experimentellen Aufbau ähnlich waren. Da muss man sich auch mal überlegen, also wie kann man das dann gut darstellen. Dann soll es auch nicht so sein, dass es jetzt immer so wiederholende Diagramme sind. Auch das sieht man manchmal, dass Studierende in Abschlussarbeiten dann immer ein Säulendiagramm verwenden, um die Größe von Kennzahlen zu vergleichen. Auch das wird sehr schnell ermüdend und man verliert die Leserschaft dabei, sondern man sollte schon darauf achten, dass man das auf der einen Seite ansprechend macht, immer sich die Frage stellen, wie möchte ich es selber gerne sehen? Wie kann ich das erklärt bekommen, ohne jetzt umfangreichen Text zu haben, der natürlich immer dazugehört. Aber wenn ich die Information erfassen will, wie will ich das selber gerne haben, damit ich es ansprechend finde, wenn ich selbst mir das Dokument ansehe und lese. Und das kann man eigentlich ganz gut übertragen. So wollen es dann will es dann die Leserschaft für die eigene Abschlussarbeit eigentlich in der Regel auch haben. Im letzten Kapitel, in der Zusammenfassung, wie gesagt, auch da ist es natürlich sehr gut, wenn man da nochmal eine Abbildung bringen kann. Jetzt keine Wiederholung einer bestehenden Abbildung, sondern da sollte man dann schon versuchen, nochmal eine neue Abbildung zu machen, die so die Quintessenz aller Abbildungen ist. Also bei Energieflüssen, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel mit der Biogasanlage, wenn man sich da mit auseinandergesetzt hat, wie man jetzt, Gülle der Viehhaltung Biogas erzeugen kann, dass man dann zu Biogasanlagen transportiert und dann wieder abtransportiert nach der Verarbeitung im Fermenter und man dieses Biogas dann nutzen möchte in einem Industriebetrieb zur Reduktion des Einsatzes von fossilem Erdgas. Dann kann man sich da natürlich überlegen, also wie sind da die Energieströme, wie viel Energie brauche ich, um die Gülle von den landwirtschaftlichen Höfen zu der Biogasanlage zu transportieren, wie groß ist da der Energiestrom, indem man so die Dicke der Pfeile verändert, wie groß sind die Verluste und da dann vielleicht auch dann neben den Energieströmen die Geldströme visualisieren. Also das wäre dann schon ein sehr komplexes Bild. Da muss man auch darauf aufpassen, dass es nicht zu kompliziert wird, man nicht zu viele Informationen in eine Abbildung reinpackt. Aber wenn man das schafft in der Zusammenfassung, dass dann der Text der Zusammenfassung in Anführungszeichen nur die Beschreibung des Bildes ist, natürlich mit ein bisschen Einführung, was war das Thema, wie bin ich vorgegangen, aber dann im Grunde genommen die Beschreibung dieser Abbildung, die dann die gesamte Arbeit wiedergibt, dann hat man eigentlich im positiven Sinne den Vogel abgeschossen und ist in der Lage, diese Komplexität der eigenen wissenschaftlichen Arbeit im kleinen Rahmen der Bachelorarbeit, etwas größer in der Masterarbeit und dann am Ende in der Dissertation, also der Doktorarbeit, das ist wirklich dann sehr gut. Man muss natürlich auch da immer drauf aufpassen, Rücksprache mit der Professorin, dem Professor halten, wie die sich das gerne wünschen. Es gibt da manche, die sagen, ach, das mit den Abbildungen brauche ich nicht. Ich brauche die Informationen im Fließtext. Ich brauche da keine Visualisierung. Aber normalerweise ist es so, also wenn man mit guten Abbildungen arbeitet, ist das eigentlich immer ein echter Gewinn für die Leserschaft. Bei den Bildern, das ist immer ganz wichtig, das ist nicht die Abbildung alleine, sondern zur Abbildung gehört immer eine Bildunterschrift. Das heißt also eine kurze Erläuterung, was auf dem Bild zu sehen ist. Das ist nicht so, dass das nur ein, zwei, drei Worte sind oder ein Halbsatz, sondern man sollte bei der Bildunterschrift immer ja, also 2 bis 3 Sätze verwenden. Da muss man sich zu zwingen, wenn man ganz oft sieht, dass dann so eine Bildunterschrift nur also so 2, 3 Worte sind. Daraus kann letztlich nicht ableiten, was sich auf der Abbildung darstellt, sondern wichtig ist, dass man das Bild sauber und ausführlich in Anführungszeichen, das also mit 2, 3 Sätzen erklärt, was ist zu erkennen, was bedeuten die Farben, was wird vermittelt. Denn was mache ich jetzt, wenn ich jetzt als Leserschaft durch die Arbeit gehe? Ich gucke mir das Bild an, dazu brauche ich die Bildunterschrift und dann sollte ich idealerweise die Kernaussage dieser Abbildung verstanden haben. Detailinformationen liefert natürlich dann der Fließtext. Das sollte dann irgendwo in der Nähe des Bildes sein, auf der Seite davor oder auf derselben Seite, vielleicht auch auf der Seite danach. Aber tatsächlich sollte das Bild mit der Bildunterschrift für sich stehen können, um die Informationen zu erfassen. Da braucht man schon 2 bis 3 Sätze, um das sauber zu erklären. Was ist die Aussage dieser Abbildung? Auch da der Vorteil, man kann diese Beschreibung dann verwenden in der Präsentation, hat dann da auch direkt eine gute Darstellung, was man erklären möchte. Auf das Thema Präsentieren von wissenschaftlichen Inhalten gehen wir in einer weiteren Folge in dieser Reihe zu den Abschlussarbeiten dann noch ein. Aber das ist ganz wichtig. Also zu der Abbildung gehört die Bildunterschrift. Umgekehrt bei Tabellen, auch die brauchen eine Beschreibung. Da ist es dann typischerweise so, dass Tabellen eine Überschrift haben, Bilder eine Unterschrift. Da sollte man einfach darauf achten, dass das also natürlich einheitlich ist, aber eigentlich ist es immer so, die Tabelle hat eine Überschrift, die Abbildung hat eine Unterschrift. Das macht die Textverarbeitungssoftware in der Regel selber. Also man setzt den Text nicht von Hand darunter, sondern man sagt dann per Mausklick zum Beispiel jetzt in solchen typischen Textverarbeitungsprogrammen wie Word und Co., dass man eine Bildunterschrift ergänzen möchte und dann kann man den Text eintragen. Fertig. Vorteil bei dieser Art, dieser Bildbeschreibung, dass man dann automatisch in der Textverarbeitungssoftware auch ein Abbildungsverzeichnis generieren kann aus diesen Beschreibungen. Da muss man ein bisschen aufpassen, ein bisschen tricksen. Nicht, dass jetzt im Abbildungsverzeichnis, was man sich dann automatisch generieren lassen kann, ähnlich wie das Inhaltsverzeichnis, dann die vollständigen langen Texte sind. Da muss man in Word so ein bisschen tricksen. Einfach mal bei Google gucken, wie man das richtig machen kann. Das kann Word nicht so gut. Andere Textverarbeitungstools, also wie zum Beispiel LaTeX, die können das deutlich besser. Die sind in der Lage, eine kurze Zusammenfassung und dann mehrere Sätze zu verarbeiten, die man dann unterhalb des Bildes hat. Da muss man ein bisschen tricksen. Ansonsten, was jetzt die Verarbeitung der Informationen angeht, sollte man also versuchen, die Komplexität zu reduzieren. Man nennt das auch das sogenannte Data-to-Ink-Ratio oder die Data-to-Ink-Ratio, das heißt das Verhältnis von Daten zu Tinte, nach Edward Tufte, der sich also mit der, ja, damit beschäftigt aus wissenschaftlicher Sicht, wie kann ich Informationen in Abbildungen oder in Bildern übertragen und vermitteln. Und die wissenschaftliche Empfehlung ist tatsächlich, dieses Data-to-Ink-Ratio zu maximieren, das heißt also unnötige Tinte, nennt er das, zu reduzieren. Man sollte also das Verhältnis der Daten zur Tinte, also zu sonstigen Elementen in der Abbildung, dieses Verhältnis Daten zu Tinte sollte man maximieren. Was heißt das jetzt in der Anwendung? Also, man sollte keinen Rahmen um das Bild oder die Abbildung nochmal ergänzen. Das ist unnötig. Redundante Informationen sollte man vermeiden. Da zählen zum Beispiel so doppelte Beschriftungen dazu. Die sollte man vermeiden. Wenn sie nicht gerade dem Informationstransport dienen, das ist immer ein Abwägen natürlich, aber man sollte vermeiden, jetzt unnötige Informationen doppelt und dreifach zu geben. Auch die Verwendung von Hintergrundfarben, also die Textverarbeitungsprogramme oder diese Tabellenkalkulationsprogramme bieten ja eine Fülle an vordesignten Diagrammen oder Abbildungen. Das ist alles Schnickschnack. Also weißes Blatt heißt also weißer Hintergrund, keine Hintergrundfarbe, wenn die keine Information trägt. Auch die Anzahl der Farben, die man verwendet, sollte man reduzieren. Zu den Farben kommen wir gleich noch, aber an sich erstmal jetzt nicht jede Säule, jeden Punkt irgendwie eine andere Farbe, solange das nicht dem Informationsfluss dient, Reduktion der Farben. Auch keine weiteren optischen Elemente, irgendwie schon Schattenwurf oder eine Spiegelung. Da gibt es also die dollsten Elemente, die die Software mittlerweile kann. Das gehört alles nicht in ein wissenschaftliches Bild und sollte deswegen natürlich auch unterlassen werden. Man schreibt sachlich über einen wissenschaftlichen Zusammenhang und dann hat das Bild zwar gut zu sein, Informationen zu übertragen, aber ohne Schnickschnack zu sein. Weiterer Punkt ist, dass man normale Schrift verwendet. Wichtig da vor allen Dingen, dass die Schriftart auch groß genug ist, dass man das auch lesen kann. Das kennt man jetzt vor allem natürlich bei Präsentationen oder Folien, dass dann die Schrift so klein gewählt ist, dass man sie aus der Entfernung gar nicht lesen kann. Und wenn ich sie nicht lesen kann, brauche ich sie nicht präsentieren. Das gleiche jetzt auch bei der Abbildung, dass man also die Schrift in einer vernünftigen Größe hat. Das sollte also nicht deutlich kleiner sein als die Schriftart im Fließtext. Auch nicht zu groß, dass das also einfach unnatürlich oder störend wirkt. Da muss man darauf achten und natürlich auch eine normale Schrift. Nicht fett, nicht kursiv, solange kein Informationsgehalt dahinter steht. Vermeidung von solchen Schriftelementen. Und dann zum Schluss auch noch irgendwelche Hilfslinien sollte man auch ausblenden. Die typischen Tabellen und Textverarbeitungsprogramme ergänzen immer so Hilfslinien in Diagrammen oder Abbildungen. Auch die können alle raus, das braucht man nicht, das sind Informationen, die sind ein Add-on in einer wissenschaftlichen Visualisierung, gehören die aber tatsächlich gar nicht dazu. Zu den Farben vielleicht noch, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, also man soll sie natürlich jetzt vermeiden, damit es nicht zu bunt wird. Gleichzeitig sind Farben auch wieder noch ein wichtiger Informationsträger, weil man durch die Wiederverwendung von gleichen Farben für gleiche Inhalte die Leserschaft führen kann. Also wenn man das Beispiel jetzt mit dieser Biogasanlage und der Verarbeitung von Gülle aus der Viehhaltung mal verwenden, dass man sagt, also ich male die Geldströme, also wie ist der Finanzfluss, das male ich immer rot. Das heißt, als Leserschaft, wenn man sich dann durch die Arbeit liest und dann immer erkennt man, rot ist Geld. Das gleiche gilt dann für Strom, dass man Strom immer in schwarz macht. Und ich dann die Farbe der Gülle mache ich dann in einem Grauton zum Beispiel, ist ja egal. Aber dass man immer so eine Wiederverwendung von Farben hat, das hat einen Wiedererkennungswert. Und wenn man dann in der Einleitung schon mal so eine Prinzipskizze hat, im Ergebniskapitel darauf nochmal verweist und dann hinten in der Diskussion oder in der Zusammenfassung, dann brauche ich gar nicht als Leserschaft in die Beschreibung reingucken, sondern ich weiß sofort, rot, da geht es um Ströme von Geld. Das ist für mich immer wichtig. Und ich erfasse das, ohne drüber nachzudenken. Und wenn man da so ein bisschen drauf achtet, das ist wirklich, also das muss man bewusst machen, das ist nicht einfach, schafft man es aber tatsächlich, diese Komplexität dadurch zu reduzieren, dass man mit wiederkehrenden Farben oder wiederkehrenden Elementen arbeitet. Das gleiche jetzt bei irgendwelchen Abbildungen, wenn man irgendwelche Klötze hat, dass man sagt, also Geld mache ich immer als runden Kreis und ich mache Strom ist immer ein Rechteck und wenn ich Gülle habe, dann ist das immer irgendwie so ein Rechteck mit abgerundeten Ecken oder ein Sechseck, irgendwelche solche Elemente. Also das muss man sich mal angucken, wie das andere machen. Da muss man auch mal ein bisschen vielleicht im Internet recherchieren. Da gibt es gute Beispiele, natürlich auch nicht so gute Beispiele und dann sollte man gucken, wie man das macht. Und wie gesagt, in diesen typischen Präsentationsprogrammen kann man das eigentlich ganz schön bauen und dann übernehmen für das eigene Textverarbeitungsprogramm. Das geht ganz gut und schafft es damit, die Komplexität tatsächlich so ein bisschen zu reduzieren und auch da wieder diese Bildergeschichte, diesen Comicstrip ein bisschen zu unterstützen. Letzter Punkt dazu dann auch noch ist, dass man Texte immer in der Sprache hat, die auch dann die Hauptsprache der Arbeit ist. Also wenn ich eine deutschsprachige Bachelor- oder Masterarbeit schreibe, sind alle Texte in den Abbildungen, gleiches gilt immer auch für die Tabellen natürlich, auch auf Deutsch zu sein. Das heißt also, dass man nicht dann dort mit englischen Begriffen, Energy, Power, Biogas oder sowas arbeitet, sondern tatsächlich immer mit den deutschen Begriffen. Das heißt, hat man Abbildungen, die man übernehmen möchte aus dem Englischen, sollte man, das gehört sich einfach so, die Beschriftung der X- und Y-Achse anzupassen, die Legende anzupassen, wobei auch da schon die Frage ist, brauche ich eine Legende oder ist das nicht schon wieder Informationen im Zuge dieses Data-to-Ink-Ratios, die ich gar nicht brauche, weil es eine redundante Information ist. Das aber gehört dazu, die Arbeit muss man sich machen, das dann entsprechend auf Deutsch sauber zu übersetzen. Umgekehrt schreibt man eine englischsprachige Veröffentlichung, ist es natürlich selbstverständlich, dass auch da die Abbildungsbeschriftung auf Englisch sind. Später dann auch wichtig für die Präsentation im Rahmen einer Verteidigung oder eines wissenschaftlichen Vortrags, dass natürlich dann auch da die Sprache der Abbildung, die Sprache der Tabelle in der gleichen Sprache ist, wie die Sprache, die man dann spricht. Das ist aber eine Wertschätzung der Zuhörerschaft. Also ich persönlich mag das nicht, auch wenn es mich jetzt nicht stört oder ich ein Problem damit habe, wenn jetzt jemand auf Deutsch einen Vortrag hält mit englischen Folien. Aber es ist eine Wertschätzung der Zuhörerschaft, wenn die Folien der gleichen Sprache sind, wie man spricht. Auch da gibt es wieder Sonderfälle, wenn das Publikum gemischt ist, mit schwachen Sprachkenntnissen, kann man sagen, okay, ich lasse die Abbildung dann auf Englisch, spreche dann auf Deutsch. Aber das sind Spezialfälle an sich, immer darauf achten, Sprache im richtigen oder die Darstellung der Inhalte immer in der richtigen Sprache machen. Ja, ansonsten, also ein paar kleinere Empfehlungen noch. Über die Bildunterschrift hatte ich jetzt ja gerade schon gesprochen. Der Vorteil bei dieser automatischen Bildbeschriftung ist noch, dass dann die Textverarbeitungsprogramme auch die Verbindung im Fließtext oder den Querverweis im Fließtext verwalten können. Das ist auch Pflicht, dass man dann im Fließtext die Abbildung, das Bild beschreibt, sehr ausführlich. Wir haben die Kurzzusammenfassung in der Bildunterschrift oder in der Tabellenüberschrift. Aber dann die ausführliche Erläuterung, was ist auf der Abbildung, was ist im Diagramm zu erkennen, erfolgt dann im Fließtext. Das kann dann ein längerer Absatz sein, wo man das in Ruhe erklärt, was ist zu sehen, was ist die Aussage, welche Rückschlüsse lassen sich ziehen. Das wird dann im Fließtext gemacht. Und wichtig ist tatsächlich, jede Abbildung und auch jede Tabelle, die verwendet wird, braucht einen Querverweis im Fließtext. Es kann jetzt nicht sein, dass man, ähnlich wie wir das bei der Literatur ja auch schon besprochen haben, jetzt eine Quelle hat, die nicht zitiert ist oder umgekehrt im Literaturverzeichnis eine Quelle angegeben ist, die im Fließtext nicht zitiert wird, sondern, oder genauso ist es bei den Abbildungen auch, wenn ich eine Abbildung verwende, brauche ich den Querverweis im Fließtext. Das gehört sich einfach so, analog ist wie gesagt, zur Tabelle. Der Vorteil, wenn man jetzt so eine Struktur braucht für seine Abschlussarbeit, ist es, und die Empfehlung gebe ich dann auch den Studierenden, die bei mir ihre Abschlussarbeiten schreiben, dass man im Laufe der Arbeit, also jetzt gar nicht anfängt, erstmal zu schreiben, sondern die Bildergeschichte aufbaut. Und das geht dann ganz gut in so einer Präsentationssoftware. Hat den nächsten Vorteil, man hat auch direkt eine Grundlage, um in ein Gespräch zu gehen mit der Betreuerin, dem Betreuer, ob das jetzt im Unternehmen ist, am Institut, an der Uni, wie auch immer. Aber dass man jetzt diese Bildergeschichte in Folien hat, in PowerPoint oder einer anderen Präsentationssoftware. Das heißt, da habe ich schon den roten Faden von der Einleitung über Methoden, Ergebnis, Diskussion, Zusammenfassung. Und was ich dann nur noch machen muss, auch das klingt erstmal so ein bisschen despektierlich, aber tatsächlich kann man sich da, vor allem wenn man so ein bisschen unsicher ist, wie kriege ich jetzt meine Arbeit eigentlich gefüllt, mit Text, mit Inhalten, mit dem Fließtext, dann ist es so, man packt die Abbildung, diesen Comicstrip in seine Textverarbeitungssoftware, fängt dann an, diese Abbildung in aller Ruhe zu beschreiben. Was erkennt man? Was bedeuten die Farben? Was will ich aussagen? Das mache ich fürs erste Bild und dann typischerweise angefangen dann im Ergebniskapitel. Dann kommt das zweite Bild, kommt die dritte Abbildung und so weiter. Das heißt, ich beschreibe das Bild und brauche dann ein paar Sätze, um dann einen Übergang zu schaffen vom ersten Bild zum zweiten Bild. Was ist passiert? Wie schaffe ich da den logischen Schluss? Und man schafft es darüber dann, die Arbeit mit Inhalt, mit Text zu füllen, ohne dass man jetzt wirklich hinsetzen muss, Richtung Schreibblockade, ich weiß nicht, was ich machen soll. Man hat die Abbildung, man beschreibt sie in aller Ruhe. Ja, das ist ein ganzer Absatz, das können 3, 4, 5 Sätze sein, das können aber auch 10, 20 Sätze sein, wenn es ein komplexer Zusammenhang ist. Man referenziert vielleicht noch auf dritte Quellen und hat da nochmal eine Zitation. Und so schafft man es dann tatsächlich recht leicht, ist natürlich Arbeit, aber trotzdem recht leicht und gut strukturiert seine Arbeit dann auch mit Inhalt zu füllen, weil man ja, Bildbeschreibungen verfasst und die mit Übergangsabsätzen miteinander verknüpft. Und so schafft man es eigentlich ganz gut, dann seine Arbeit zu füllen. Wie gesagt, angefangen dann mit dem Ergebniskapitel, Diskussion und dann der Sprung nach vorne, Einleitung und Methoden. Und dadurch, dass man in jedem Kapitel Abbildungen hat, die man beschreibt, wird man durch sich selbst und durch seine eigene Abbildung geführt und vergisst auch keine wichtigen Inhalte. Klar, dann muss man eine Abbildung ergänzt werden, überarbeitet werden, aber man hat schon mal selber den roten Faden zum Schreiben. Das ist ganz wichtig für Studierende, die sich vor allem mit der Verschriftlichung wirklich schwer tun. Und da gibt es relativ viele, vor allem jetzt im Bachelorbereich, weil man ja solche wissenschaftlichen Arbeiten so noch nie verfasst hat, ist es tatsächlich ganz gut, sich damit dann auseinanderzusetzen und dann tatsächlich über diese Bildergeschichte diesen roten Faden tatsächlich hinzubekommen. Und dann, ja, schreibt sich die Arbeit in Anführungszeichen von selber. Ja, für die Tabellen gilt Ähnliches oder Vergleichbares, also auch die müssen referenziert werden, auch die kriegen einen Querverweis, auch da gilt das Data-to-Ink-Ratio, also da sollte man auf unnötige Linien, irgendwelche Kästen oder Rahmen, das sollte man vermeiden, immer sich die Frage stellen, kann ich eine Tabelle nicht auch besser visualisieren? Das kommt immer darauf an. Wichtig vielleicht noch bei den Tabellen, aber natürlich auch bei den Abbildungen, dass was man manchmal sieht, ist, das ist so eine Unart, dass man, wenn man das Bild selbst gemacht oder die Daten selbst produziert hat, dass dann da irgendwie dabei steht, eigene Darstellung, quasi als Selbstzitation, das habe ich selber gemacht. Das ist klar, das ist selbstverständlich. Wenn ich niemanden zitiere, ist die Arbeit von mir oder ist das Ergebnis von mir erstellt. Also solche eigene Darstellung oder diese Angabe von man sieht auf dem Bild dies und jenes, in Klammern eigene Darstellung. Klar, ist die eigene Darstellung. Also das muss man gar nicht großartig erläutern oder ergänzen. Das ist, denke ich, nochmal ganz wichtig. Ansonsten hilft es mal, in Lehrbücher zu gucken, also wirklich in Veröffentlichungen, die von einem professionellen Verlag gesetzt wurden, wo dann auch nochmal jemand drüber geschaut hat, dass man dort diese Inhalte ergänzt oder prüft bei Abschlussarbeiten, die jetzt am Institut vorher entstanden sind, da sollte man vielleicht dann drauf verzichten, denn da weiß man nicht immer, also wie intensiv war die Betreuung auch hinsichtlich dann der Verarbeitung, der Verwendung von Abbildungen. Also da lieber nochmal gucken, wie das in professionellen Veröffentlichungen war, insbesondere jetzt so in Lehrbüchern, da kann man ganz gut gucken, aber ansonsten hilft auch das, mal im Internet gucken, wie haben andere komplexe Inhalte verwendet, visualisiert. Das ist eigentlich immer ein ganz guter Weg, um sich dann so ein bisschen inspirieren zu lassen. Ja, also, ich denke, damit haben wir alle wichtigen Elemente dieses wichtigen Elements, nämlich der Abbildung und ergänzend dann der Tabelle besprochen. Wenn man darauf achtet, einfach konsequent diese Regeln so ein bisschen zu beachten, dieses Data-to-Ink-Ratio oder diese Data-to-Ink-Ratio, die Bilder selber erstellt, sagt, ist ein bisschen Arbeit, da muss man sich ein bisschen reinfummeln und schafft es dann eigentlich gute Abbildungen zu erzeugen. Man hat seine Bildergeschichte, also auch da die Empfehlung, Einstieg, PowerPoint oder anderes Präsentationsprogramm, die Inhalte mal zusammenstellen, visualisieren, in die Textverarbeitung reinkopieren und dann beschreiben, dann schafft man es eigentlich ganz gut, auch in diesem wissenschaftlichen Korsett dieser 5 Kapitel zu bleiben und dann seine Arbeit entsprechend auf hohem wissenschaftlichen Niveau darzustellen, die Inhalte zu vermitteln und auch die Leserschaft dafür zu begeistern, zu interessieren, in die eigene Arbeit reinzuschauen. Ja, ich denke, dann sind wir auch am Ende dieser Folge. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.